Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute habe ich einen Gast, den Stefan Wiesner. Er ist Fotograf, YouTuber und spricht mit mir über das Thema Medien, Medienveränderung, Medienkonsum und wie er sein Business sukzessive aufgebaut hat. Ein ganz spannender Gast. Ich freue mich sehr, dass er bei mir ist, wenn ich ihn nicht charakterisieren würde, aber ich glaube, viele, die ihn vielleicht kennen, mit dem Einstieg Hallo zusammen, müsst ihr, glaube ich, was anfangen können. Aber ich würde vorschlagen, Stefan, schön, dass du Zeit hast. Stell dich doch am besten selbst vor, das kannst du am besten. Du hast einen YouTube-Kanal mit über 100.000 Abonnenten, gehörst zu den größten in deinem Segment, hast ein Buch geschrieben, bringst, glaube ich, auch ein Magazin raus, ein eigenes, und machst ganz, ganz viel. Lass uns doch mal vielleicht kurz teilhaben, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo zusammen. Schönen Dank, dass du mich eingeladen hast, Thomas. Also, ganz, ganz kurz zu mir. Ich bin Stefan Wiesner. Ich wohne in schönen Niedersachsen, im frostigen Niedersachsen, muss ich jetzt ja gerade sagen. Ich bin tatsächlich Fotograf, aber nicht klassischer Fotograf im Sinne von Hochzeitsfotografie oder Auftragsarbeiten, sondern ich sage gerne, ich lebe davon, dass ich anderen Leuten erkläre, wie man Sonnenaufgänge fotografiert. Also ich muss das nicht mal selbst machen, den Sonnenaufgang fotografieren quasi. Also ich mache YouTube-Videos zum Fotografieren lernen, aber auch zur Motivation zum Fotografieren. Ich habe mehrere Bücher geschrieben zum Fotografieren lernen, auch eine Autobiografie. Also wenn du dich für mich interessierst, dann schau gerne eins von meinen Büchern an. Das ist so die ganz, ganz kurze Geschichte.
Mhm. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen teilhaben. Seit wann fotografierst du und wann hast du genau den Schritt gewagt, sage ich mal, aus deinem normalen Berufsleben, dann wirklich den Schritt zu gehen, zu sagen, ich möchte jetzt oder ich will jetzt von YouTube und von dem, was du gerade gesagt hast, von dem Fotografieren leben?
Ich bin studierter Wirtschaftsinformatiker. Ich habe als Informatiker in der IT als Berater gearbeitet in der Schweiz und bin 2003 in die Schweiz gekommen, habe dann angefangen zu wandern, eine ganz normale Kamera gekauft, hobbymäßig, und halt gemerkt, dass mir das Spaß macht und immer mehr fotografiert. Und dann so, wie das so ist, mit 40, keine Frau, keine Kinder und irgendwie einsam als Berater im Hotel, ja, so ein bisschen eine Krise gehabt, auch ein bisschen am Burnout vorbeigeschrammt und dann halt so ein bisschen in mich gegangen, was will ich denn mit meinem Leben machen? Und dann ist mir halt aufgefallen, dass Fotografieren sich durch mein Leben zieht, dass ich das über die Jahre ganz viel gemacht habe und sehr gerne gemacht habe, und habe dann beschlossen, ich lerne fotografieren. So, ich nehme mir 3 Jahre Zeit und dann knie mich da rein und lerne fotografieren. Rein hobbymäßig, das war nie die Idee, dass das irgendwie mal ein Beruf wird oder sowas. Und dann habe ich irgendwann angefangen, einen Blog zu schreiben, der wurde dann von ein paar Leuten gelesen, nicht viele, ne? So meine Mama und ein paar Freunde. Und dann habe ich einen YouTube-Kanal gemacht, haben auch nur meine Mama und ein paar Freunde geschaut, aber das wurde halt immer größer, und so peu à peu hat das dann angefangen, so viel Zeit zu kosten, dass ich meinen IT-Beruf tatsächlich reduziert habe. Ich habe mit dem Fotografieren kein Geld verdient, aber zumindest da sehr viel Zeit reingesteckt. Und es ist weitergewachsen. Und dann irgendwann habe ich angefangen, damit halt auch mich selbstständig zu machen und dann auch Geld damit zu verdienen. Und irgendwann habe ich gesagt, damit verdiene ich mehr als in der Informatik oder zumindest so viel, dass ich davon leben kann. Und habe dann irgendwann einen Schritt gemacht, dass ich tatsächlich gekündigt habe und jetzt nur noch als selbstständiger Fotograf arbeite.
Seit wann machst du das jetzt genau? Also wirklich 100% dann in der Selbstständigkeit?
100% erst seit einem Jahr, genau seit einem Jahr. Davor habe ich noch zu 20% und 80% gearbeitet, so schrittweise runtergefahren, also ganz, ganz sicherheitsbewusst schrittweise.
Jetzt hört sich das ja sehr einfach immer an, mal eben gesagt, ich habe mal eben ein bisschen YouTube gemacht, mal einen Blog gemacht. Gibt ja nicht nur den Fotografen Stefan Wiesner oder auch der mal erzählt, wie man richtig blitzt, sondern es gab ja auch vorher schon den einen oder anderen YouTuber. Wie hast du es geschafft, dich denn aus diesem, ich nenne es jetzt mal Haifischbecken, zu differenzieren? Und mit, ich sag mal so, das Thema Selbstvermarktung spielt ja da auch eine Rolle. Wie bist du davor? Hast du da einen Plan gehabt? Hat sich das einfach entwickelt oder wie bist du da vorgegangen?
Ja, also am Anfang war das wirklich rein Hobby und es hat sich tatsächlich einfach mal so entwickelt, und das sieht man auch, die ersten Videos sind auch wirklich schlecht, inhaltlich, didaktisch, technisch, alles schlecht. Aber es war halt noch so ein bisschen so, im deutschsprachigen Raum gab es noch nicht so furchtbar viel. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich kann das so nicht weitermachen, Doppelbelastung mit Beruf und dem YouTube, weil es halt einfach sehr viel Zeit ist. Ich habe im Grunde 2 Vollzeitjobs gemacht und das über Jahre, ohne was dafür zu verdienen für den zweiten Job. Dann habe ich irgendwann gesagt, das geht so nicht weiter, ich höre auf. Und dann haben mir wirklich fast 1000 Leute E-Mails geschrieben und gesagt, wie viel ihnen das bedeutet und ich soll doch bitte nicht aufhören. Und das hat mich so umgehauen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich helfe da so vielen Leuten, weil ganz viele Leute haben mir auch geschrieben, dass ich ihnen wirklich helfe, dass sie früher fotografiert haben, aufgehört haben und ich habe ihnen wieder die Freude an der Fotografie gegeben und so weiter, teilweise auch sehr, sehr bewegende E-Mails. Und daraufhin habe ich dann gesagt, jetzt mache ich das richtig, richtig. Und habe dann halt gesagt, jetzt lerne ich zu filmen. Und das heißt, ich habe mich sehr reingekniet, dass meine Filme wirklich besser werden, technisch, aber auch didaktisch. Und habe dann halt eben auch mein Arbeitspensum reduziert, um diese Zeit halt dafür haben zu können. Da war immer noch die Idee, ich mache das nur als Hobby, nicht für Geld. Und dann halt irgendwann habe ich angefangen, das Magazin rauszubringen. Das war so ein bisschen Zufall eigentlich, dass eine Designerin, die Print macht, die also wirklich ein Profi-Print-Spezialistin, die hat einen Workshop bei mir gemacht und mich dann angesprochen, warum ich eigentlich kein Magazin mache. Und ich so, haha, Magazin, so ein Quatsch. Und dann hat sie mich aber überredet, das auszuprobieren und das ist wie eine Bombe eingeschlagen. Und jetzt habe ich mein eigenes Magazin. Wir sind ausgezeichnet mit dem German Design Award. Also das ist eine rechte Auszeichnung. Und da bin ich also jetzt sehr etabliert mit und mache damit halt auch ein bisschen Geld. Und das Entscheidende war halt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich werde jetzt professionell. Also ich weg von diesem, ich mache ein Video, wenn ich Bock habe, hin zu, ich mache jetzt wirklich einen Plan. Ich habe jetzt einen 3-Jahres-Plan oder 5-Jahres-Plan, den ich halt so ein bisschen rollierend anpasse. Und dann habe ich halt andere Videos gemacht ab dem Moment. Im Grunde im Sinne von, ich versuche mit jedem Video auch ein besserer Videomacher zu sein, weil das wird heute verlangt. Und das hat natürlich geholfen. Viele von meinen Fans sind tatsächlich von der ersten Stunde dabei und haben quasi mir geholfen, bekannt zu werden, mir geholfen, groß zu werden. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und das versuche ich auch zurückzugeben. Und meine Fans merken das ja auch, dass ich was zurückgebe und dass ich ein normaler Typ bin und so weiter. Und ich glaube, so diese Kombination, das hat halt sehr geholfen.
Glaubst du, es hat dir auch geholfen in der Zeit, dass du noch nicht davon leben musstest, das vielleicht auch von einer ganz anderen Perspektive, aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen? Und wenn ja, wie hat sich das jetzt verändert, wo du gesagt hast, ich habe im Grunde genommen jetzt einen Plan. Also hat sich der Stefan Wiesner, ich habe jetzt einen Plan verändert im Gegensatz zu früher?
Ja und nein. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, was wäre, wenn und so weiter. Aber es hat sich einiges verändert im Sinne von, irgendwann habe ich halt gesagt, jetzt möchte ich, beziehungsweise irgendwann habe ich gesagt, ich muss damit auch Geld verdienen mit dem Ganzen. Das heißt nicht zwingend mit den Videos, weil ich einen Workshop mache und dafür Geld kriege und ich den Workshop voll kriege, weil man mich kennt, dann verdiene ich ja letztlich auch über die, weil mit den Videos selbst mache ich ja kein Geld im Grunde, ganz wenig. Aber ich habe halt jetzt im Hintergrund, ich habe halt inzwischen auch Frau und Kind, das hat mein Leben mehr verändert als die Videos natürlich. Und das heißt, ich muss auch einfach ganz normal mein Geld verdienen. Und meine Fans sind teilweise einfach auch neidisch, dass ich erfolgreich bin. Nicht alle natürlich, sind wenige, aber die halt sehr lautstark. Und jetzt wird viel mehr hinterfragt halt auch. Wenn ich früher einen Werbelink reingepackt habe unter mein Video, war das völlig okay. Die Leute haben mir gerne geholfen. Und jetzt packe ich den gleichen Link runter und jetzt heißt es, der Wiesner will sich bereichern. Was irgendwie Quatsch ist. Aber das ist tatsächlich ein Thema. Und dadurch, dass ich jetzt systematischer vorgehe, habe ich natürlich auch so ein bisschen jetzt Sachen im Sinne von Kooperation. Ich arbeite mit ein paar Firmen zusammen, die mir Material ausleihen oder die mich auch mal bezahlen für ein Video und so weiter. Das verändert meinen Kanal natürlich schon so ein bisschen, aber ich versuche immer authentisch zu bleiben und ich versuche, dass mein Kanal immer besser wird. Im Sinne von, ich helfe meinen Zuschauern, weil letztlich lebe ich davon, dass ich Zuschauer habe und ich möchte die nicht vor Schienbein treten, weil das schneide ich mich ans eigene Fleisch mit.
Jetzt, hast du gerade gesagt, du planst das. Jetzt sind wir so beim Thema Content Marketing, würde man jetzt sagen. Ja. Wie planst du deine Videos? Oder mal anders gefragt, ist YouTube der einzige Kanal? Du hast eben gesagt, du hast auch einen Blog gehabt, den hat am Anfang auch keiner gelesen. Also fährst du da zweigleisig? Was sind so deine Medien, wo du versuchst, Sichtbarkeit aufzubauen?
Ja, ich bin sehr breit aufgestellt. Ich habe einen Blog, der hat, was hat der im Moment, 250.000 Aufrufe im Monat. Also der ist auch recht groß und inzwischen halt auch sehr umfangreich, weil der auch über die Jahre gewachsen ist natürlich. Also zu fast allen Fotothemen, wenn man googelt, findet man mich relativ schnell, weil ich inzwischen auch sehr, sehr viel Content erzeugt habe. Der YouTube-Kanal mit über 100.000 Followern ist natürlich der größte Kanal und der ist in der Google-Suche halt auch immer sehr weit oben. Das hilft, dass ich mehrere Bücher geschrieben habe, das hilft. Ich bin auf Instagram sehr, sehr aktiv, habe da auch eine sehr, sehr hohe Interaktionsrate. Ich habe auf Instagram 600.000 Impressionen in der Woche. Also das sind schon, Facebook ist so ein bisschen am Sterben, ne? Aber auch da versuche ich noch ein bisschen den Ball am Rollen zu halten. Also ich bin sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Und das ist heute auch nötig, weil die Menschen sind viel auf Facebook, sind viele nicht mehr oder andere sind nicht auf Instagram und YouTube-Abonnenten machen auch nicht jeder, aber so ein Blog. Blog ist so eine Homebase, sage ich immer gerne, quasi, weil das gehört mir. Wenn YouTube mal pleite geht, da sind ja jetzt Gerüchte, irgendwie YouTube wird irgendwie verboten oder irgendwas, man weiß es nicht. Aber mein Blog, da bin ich mein eigener Herr. Und wenn es YouTube nicht mehr gibt, dann poste ich meine Videos halt in meinem Blog. Das wäre mir eigentlich fast egal. Außer, dass ich dann vielleicht nicht mehr so gut im Google-Ranking bin. Aber im Grunde spielt es mir eigentlich keine Rolle, solange ich die Herrschaft über meinem Blog habe. Also das ist mein Herz im Grunde. Das wissen viele gar nicht oder sind sich dessen nicht so bewusst, wie wichtig so ein Blog ist immer noch. Auch wenn ich mit Filmen spreche, über Kooperationen oder sowas, mit YouTube können ganz viele nichts anfangen. Wenn ich sage, ich mache so Filmchen. Ja. Oder auch mein Magazin ist immer ein bisschen schwierig, bis man es in der Hand hat, weil es wirklich sehr professionell ist. Aber sonst denken viele, ja, der hat dann selbstgemachtes Fotobuch, so ein bisschen so quasi. Wenn Blog, ja, hier ist der Link, guckt ein paar Artikel an und dann kann jeder das verstehen und kann jeder beurteilen, ob das interessant ist oder nicht. Und jeder versteht auch die Google-Zahlen, die Zugriffszahlen, wenn ich die jemandem schicke und sage, hier, ich habe 250.000 Aufrufe im Monat. Jeder im Marketing versteht das. Aber YouTube ist ein bisschen schwierig. Auch Instagram ist ein bisschen schwierig, weil keiner so richtig weiß, wie er damit irgendwie richtig werben und Geld verdienen soll und so weiter. Deswegen ist ein Blog immer noch wichtig.
Wie gehst du denn vor? Also wie findest du neue Themen? Ist es rein, ich sag mal, Community-getrieben oder gehst du auch hin und machst, ich sag mal ganz klassisch, eine Keyword-Recherche, schaust auch, was ist bei Google vielleicht aktuell? Der Google Ad-Planner ist ja hier zum Beispiel ein Medium oder auch sonst gibt es ja Keyword-Recherche-Tools, wo man sich inspirieren lassen kann zu bestimmten Themen, die man aufgreifen kann, um dann, ich sag mal, eine gewisse Reichweite bei Google abgreifen zu können, im besten Fall. Gehst du so vor oder ist das ein ganz anderes Vorgehen?
Ich gehe ganz anders vor, in meinem Fall. Das heißt nicht, dass das, was du gerade gesagt hast, ist für viele Firmen oder für viele Einzelunternehmen sicherlich richtig. In meinem Fall ist es ein bisschen anders. Ist ein bisschen speziell, weil ich mache auch Kameratestberichte zum Beispiel und das sind die, die mit weitem Abstand die meisten Aufrufe haben. Wenn Canon jetzt eine neue Kamera rausbringt und ich mache ein Video dazu, dann weiß ich, ich kriege 100.000 Aufrufe. Das heißt, das Video mache ich, weil ich weiß, ich kriege da viele Aufrufe. Und das muss ich dann auch nicht planen, sondern das mache ich, weil eine neue Kamera rauskommt. Ist ja klar. Die interessiert mich auch und meine Fans interessiert das, also es passt. Aber das mache ich dann so ein bisschen von außen getrieben. Die Videos, die ich aber wirklich gerne mache, sind die Lehrvideos und so diese, ich gehe fotografieren, ich mache eine Tour in die Alpen und fotografiere oder sowas, so Videoblog-Style, das mache ich sehr gerne. Das wird aber nicht so viel geschaut wie die Reviews. Deswegen muss ich so ein bisschen beides machen. Und das plane ich dann natürlich vorgängig im Sinne von, zum einen habe ich Reisen. Ich reise im Februar nach Island und ich weiß, dass ich da ein paar Videos machen werde und ich weiß auch schon, welche Themen ich da machen werde. Und das ist dann einfach, weil ich dann nach Island fahre. Und das andere ist halt, dass ich Grundlagenthemen auch immer mal wieder mache, mal wieder aktualisiere, mal neu drehe. So die typischen, wie lerne ich fotografieren, wie lerne ich mit Blitz fotografieren, wie fotografiere ich einen Sonnenaufgang. Das aktualisiere ich so mal so alle 2-3 Jahre. Da gucke ich so ein bisschen, welche von meinen alten Videos werden viel geschaut. Und die mache ich dann halt immer neu.
Das heißt, für dich ist auch schon, muss man schon sagen, dann auf YouTube Analytics schon ein wichtiger Kanal, um zu gucken, wie funktioniert das, also von Reichweiten her, also das ist ja auch immer mein Credo an Seitenbetreibern, Analytics-Zahlen genau zu kennen und wenn man natürlich bei YouTube ist, sollte man die Analytics-Zahlen auch sehr gut kennen, damit man weiß, wie ist die Verweildauer, also die Viewdauer in dem Fall bei Videos, ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Wenn ich jetzt wirklich von YouTube-Werbung leben würde, was ich nicht tue, dann wäre zum Beispiel die Verweildauer sehr wichtig. Die ist für mich jetzt nicht ganz so wichtig, weil die außer mir keiner sieht. Für mich ist aber zum Beispiel sehr wichtig Demografie. Weil wenn ich eine Werbepartnerschaft haben möchte, dann möchte der andere ja wissen, sind meine Zuschauer für ihn relevant. Und da kann ich genau sagen, ich habe 86% Männer, die sind typischerweise zwischen 25 und 65 Jahre alt, also eine sehr interessante Zielgruppe im Grunde für alles, was mit Technik zu tun hat, sage ich mal. Das hilft natürlich und dann gucke ich mir halt sehr genau an, was wird geschaut und auch so ein bisschen, welche Themen interessieren im Sinne von, ich mache manchmal so Serien quasi und dann sehe ich so ein bisschen, die schläft ein und oder sie schläft eben nicht ein, sie wird stärker geschaut und da gucke ich halt auch, reagiere ich dann sehr interaktiv.
Sind für dich andere, ich sag mal, Online-Marketing-Kanäle, um deine Hauptkanäle zu pushen, also ich sag mal Facebook-Werbung oder Google Ads, ist das ein Thema, um die noch zu stützen, deine Reichweite oder ist das wirklich alles viral, mehr oder weniger?
Ja, viral bin ich nicht. Aber Instagram schalte ich hin und wieder meine Werbung für einen erfolgreichen Post, weil ich das Gefühl habe, der bringt mir ein bisschen was. Und es ist tatsächlich so, dass ich davon auch wachse. Das hilft, ist relativ günstig, um dann auch zu wachsen. Also was dann ja passiert ist, für die, die es nicht wissen, der Post wird Leuten gezeigt, die mir noch nicht folgen. Und die gucken dann hoffentlich auf mein Profil und sagen, aha, der Wiesner macht schöne Fotos, dem folge ich. Auf Facebook schalte ich schon lange gar keine Werbung mehr. Ich könnte für die Produkte, die ich habe, wie zum Beispiel meine Bücher oder mein Zielfoto, könnte ich natürlich Anzeigen schalten. Das habe ich mal probiert. Das war sehr mäßig, der Erfolg. Das habe ich inzwischen eingestellt. Aber ich bin inzwischen halt auch so lange dabei und so groß, die allermeisten, die sich mit Fotografie beschäftigen, haben zumindest schon mal von mir gehört. Vielleicht mögen sie mich nicht oder finden mich doof oder so, alles gut. Aber die wenigsten kennen mich gar nicht, sag ich mal. Glaube ich, hoffe ich. Sonst mache ich was falsch.
Das heißt also, im Grunde genommen nutzt du Instagram eigentlich nur, um den Kanal aufzubauen, um nicht Produkte zu verkaufen. Also das ist schon die Hauptintention dann letztendlich, oder?
Ja, es geht so. Also natürlich, wenn ich eine Story mache, das sehen 15.000 Leute. Und die kostet mich 10 Sekunden. Und ja, natürlich poste ich da hin und wieder auch mal was zu meinen Produkten. Also man kann in meinem Webshop, kann man die alten Zielfotos noch kaufen teilweise.
Misst du das denn auch? Also trackst du das in irgendeiner Form?
Nein.
Okay.
Ich track das nicht direkt im Sinne von Facebook-Pixel und so weiter. Aber ich sehe das, wenn ich eine Story mache, hier das Magazin ist wieder erhältlich, dann sehe ich, dass ich sofort 100 Bestellungen habe. Oder dass ich mehr habe als an anderen Tagen, sowas. Weil letztlich will ich ja nur sehen, habe ich mehr Bestellungen, weil das ist ja das Relevante. Und wo die dann herkommen, ist nicht ganz so entscheidend. Aber es ist bei mir so markant, dass ganz klar ist, es kommt dann von dieser Aktion. Deswegen mache ich mir die ganze Mühe mit dem Pixel-Tracking und so weiter nicht. Und das ist ja auch datenschutzrechtlich so ein bisschen heikel und so weiter. Deswegen lasse ich mich auf das Ganze gar nicht ein.
Lass uns mal vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, über das Geschäftsmodell, was Stefan Wiesner hat, mal sprechen. Wir haben ja eben schon mal thematisiert, du hast ein eigenes Buch oder mehrere Bücher geschrieben, du hast YouTube, du hast Kooperationspartner, den eigenen Blog. Wie sieht so dein Geschäftsmodell aus? Was sind so deine Erlösquellen, wenn du sie mal so grob skizzierst? Wie verdienst du wirklich dann, ich sag mal, dein Geld?
Also ich verdiene das nicht mit YouTube-Videos selbst. Also wenn du ein Video von mir schaust, da kommt am Anfang Werbung, da kriege ich auch Geld für, aber sehr, sehr wenig. Also ich habe 700.000 Aufrufe im Monat, so Größenordnung. Das ist nicht ganz wenig, aber ja, also ne, damit kann ich meine Miete nicht bezahlen, wirklich nicht. Ja, das ist meine kleinste Einnahmequelle im Grunde. Kooperationen mache ich sehr wenig, vereinzelte auch nur mit Partner, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, das ist auch keine sehr große Einnahmequelle. Die Bücher ist ein bisschen gemischt. Ich habe mehrere Bücher selbst geschrieben, da verdiene ich fair mit, sag ich mal. Wenn du ein Buch mit dem Verlag schreibst, das habe ich auch gemacht, dann kriegst du typischerweise so 6-7% vom Verkaufspreis. Das Buch kostet 30 Euro und kriegst 7% ab. Und das musst du dann noch versteuern und dafür musst du dann noch die Kosten für das Buch, ja, also vergiss es. Kann man auch nicht von leben, wenn man nicht Harry Potter schreibt. Aber für die selbst geschriebenen Bücher, ich muss natürlich alles selbst machen, Lektorat und so weiter, aber da bleibt dann was hängen, weil Amazon mir das ermöglicht, dass ich ganz normal gelistet bin, man sucht danach und findet mein Buch und da kriege ich dann typischerweise 30% von dem Verkaufspreis Vorsteuern, aber das ist schon mal sehr viel attraktiver. Dann Workshops mache ich sehr wenig, da verdiene ich ganz normal für, aber ich mache nicht sehr viele, deswegen ist das keine große Einnahmequelle. Das Magazin ist groß und Amazon Affiliate, also ganz einfach durch die Masse meiner Videos und meiner Blogbeiträge kommt da natürlich überraschend viel zusammen, weil ich halt vertrauenswürdig bin und auch nur Produkte empfehle, die ich selbst auch benutze oder die ich gut finde. Und darüber wird dann relativ viel gekauft.
Was würdest du sagen, also genau, also gerade Affiliate hätte ich jetzt auch gesagt, ist ja sehr häufig bei YouTubern auch, dass das immer unten mit Affiliate-Links bestückt ist. Wenn du so dir die Geschäftsmodelle mal anschaust und ich spreche auch immer darüber oder habe es natürlich selbst durchlebt, auch mit meinen eigenen Unternehmen, dass man ja an seinem Geschäftsmodell eigentlich immer arbeiten muss, es zumindest mal hinterfragen muss. Hat sich das Geschäftsmodell, ich sage jetzt mal, wenn du mal so rückblickend bist, jetzt auch vielleicht das eine Jahr oder auch ein Stück weit länger, hat sich das verändert oder bist du aktiv dabei, auch darüber nachzudenken, wie du dich da in der Form weiterentwickeln kannst?
Ja, natürlich, das hinterfrage ich ständig. Also nicht nur einmal im Jahr, sondern wirklich ständig. Und ich rede natürlich auch mit anderen Leuten darüber, was sie so machen und was bei ihnen funktioniert und was neu kommt und so weiter. Oder ich schaue, was andere machen, was Kollegen von mir machen und überlege, ob das für mich auch Sinn macht. Das Magazin machen wir jetzt seit 2 Jahren. Das ist also noch relativ neu und das werden wir auch weitermachen, so wie das aussieht. Das wird wachsen, das läuft sehr, sehr gut. Und da beim Magazin ist halt, Druck ist halt furchtbar teuer, wenn du wenig druckst und furchtbar billig, wenn du viel druckst. Also die Designerin zum Beispiel, die ist sehr teuer. Aber die ist halt auch sehr, sehr gut. Und wenn ich mehr Magazine verkaufe, verteile ich das natürlich. Das ist ja der Fixkostenpunkt. Also das werde ich sicherlich beibehalten. Affiliate werde ich auch beibehalten, solange Amazon mir das ermöglicht. Aber ich denke natürlich oft drüber nach, was ist, wenn Amazon das ändert, wenn Amazon das einstellt. Keine Ahnung, was mache ich denn dann? Und ich überlege mir halt, was ich dann machen würde. Aber im Moment fahre ich da einfach weiter und versuche das zu optimieren und versuche das besser zu machen und gucke so ein bisschen, was funktioniert nicht, um da besser zu werden und habe im Hinterkopf immer mal die Augen offen zu halten, ja, was mache ich, wenn die nicht mehr da sind?
Was hast du denn so für Ideen, Gedanken? Also ich sag mal so, wenn ich den klassischen YouTuber sehe, dann hat er auch die Affiliate-Links. Wie du gesagt hast, über YouTube selbst verdient man relativ wenig Werbung, außer man ist irgendwie ein bekannter Gamer, hat 20 Millionen Aufrufe im Monat. Dann kann man davon leben. Aber dann ist so das Typische eigentlich Merchandising, einen eigenen Online-Shop, wo man vielleicht auch Produkte anbieten kann. Oder ich glaube, ein Kollege von dir hat eigene Polfilter rausgebracht. Ich weiß nicht was, da gibt es ja ganz viele Dinge. Ja. Ist das ein Thema gewesen oder sagst du, nee, da traue ich mich nicht ran? Oder wie siehst du so zu diesen Dingen, wo du sagst, wo du dich auch etwas unabhängiger machst? Ne? Also wenn du einen eigenen Online-Shop hättest, sage ich jetzt mal, und du von der Abhängigkeit auch von Amazon sprachst, die wäre halt weniger. Ne? Ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aufwand, den man betreiben muss, aber darf man nicht unterschätzen. Ne? Sind das Gedanken, die du auch schon mal hattest?
Ja, also ich habe einen Online-Shop, da verkaufe ich zum Beispiel mein Magazin. Da habe ich auch schon, als ich noch in der Schweiz gelebt habe, habe ich da auch schon Produkte verkauft im Sinne von Videos oder von E-Books, PDFs und so weiter. Oder man kann auch Photoshop, Action, Filter und so weiter kann man ja auch da verkaufen. Das ist natürlich was ich beobachte. Einen Online-Shop zu betreiben ist halt nicht so ganz trivial. Und Merchandising im Sinne von T-Shirts, Baseballkappen und so weiter, das machen meine Kollegen teilweise ja auch, ist halt sehr, sehr viel Arbeit und sind eine sehr kleine Marge. Und ich selbst kaufe sowas nicht und ich verkaufe das nicht, wenn ich das selbst nicht benutze. Es gibt zum Beispiel die Firma Cozy Speed, die macht Kamerataschen, die verkaufen T-Shirts mit meinem Spruch, nicht glauben, ausprobieren. Da kriege ich aber kein Geld von, sondern das Geld, was mir zustehen würde, quasi wird gespendet für eine wohltätige Organisation in Afrika, sodass ich quasi nur meinen Namen dafür hergebe und dafür ein bisschen Werbung mache, aber kein Geld damit verdiene, weil ich selbst keine T-Shirts verkaufen möchte. Aber ja, ich könnte zur Not quasi. Aber ich würde dann, glaube ich, eher Videos oder Hörbücher meinetwegen oder PDFs auf meinem Shop selbst erstellen und die da verkaufen.
Was glaubst du denn, wie du dich verändern musst? Ich meine, es ist ja letztlich mal so, wie du gesagt hast, es ist immer so, die Nachfrage ist entscheidend. Du musst deinen Fans den Content bieten, aber gleichzeitig natürlich auch dein Geschäft weiterentwickeln. Mhm. Und sind wir ja in der Situation, wo, ich sag mal, ich kann das Wort eigentlich nicht hören, aber der digitale Wandel ja mittendrin ist und natürlich auch im Bereich Fotografie. Und muss ich dir nicht sagen, das Smartphone wird immer besser und durch Software, was Google und Co. machen, wird auch vieles, ich sag jetzt mal, rechnerisch verändert, ob es ein Bouquet ist oder sonst irgendwelche Dinge im Porträtmodus. Was glaubst du, was wird sich verändern in den nächsten Jahren und wie musst du dich weiterentwickeln? Hast du eine Idee, wenn du mal so in die Glaskugel schaust?
Ja, natürlich. Mit Google zum Beispiel habe ich Kontakt. Ich habe einen Freund, der relativ weit oben ist bei Google. Und natürlich diskutieren wir solche Sachen. Und ja, tatsächlich, in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren sind die vielleicht nicht die Handys so gut wie Spiegelreflexkameras, aber die großen Kameras kriegen immer mehr Software rein. Technik im Sinne von Hardware wird immer unwichtiger und Fotografieren wird immer einfacher, weil immer mehr über Software passiert im Grunde. Das heißt, ich habe eine Kompaktkamera, sage ich mal, von der Größe her, die ist so einfach zu bedienen wie eine Handykamera, aber so gut wie eine Spiegelreflex. Irgendwie sowas wird es relativ zeitnah geben. Das heißt, viele von meinen Videos, die ich jetzt mache, die interessieren in 5 Jahren niemand mehr, weil das Produkt einfach nicht mehr existiert im Grunde. Aber das wirst du kennen. Egal wie gut die Handykamera ist, das heißt nicht, dass ein gutes Foto rauskommt, nur weil die Kamera gut ist. Ein gutes Foto soll ja Emotionen wecken, soll den Betrachter faszinieren, informieren, zum Lust, zum Lachen bringen, zum Weinen bringen. Und das hat mit der Technik ja gar nichts zu tun. Das heißt, gutes Fotografieren bleibt natürlich trotzdem schwierig. Es wird einfacher, aber es bleibt schwierig. Und ich denke, dass ich in 5 Jahren nicht mehr so die typischen Tutorials machen werde, sondern dass ich mehr zum Beispiel die Videoblogs, die ich ja jetzt schon mache, Reiseblogs übers Fotografieren und über das Land dann auch, mehr solche Sachen machen werde. Da gehe ich von aus.
Okay. Was mich natürlich immer interessiert, wie bist du organisiert? Also bei uns ist ja, oder bei uns auch im Podcast gibt es ja das ein oder andere, wo ich, ich sag mal, Produktiv-Apps vorstelle, wie ich so ein bisschen berichte über meine beiden Unternehmen, wie ich da aufgestellt bin, dass ich in dem einen Unternehmen zumindest sehr konsequent versuche, das papierlose Büro umzusetzen und was nicht immer so ganz einfach ist, ehrlich gesagt. Und wir sind mittlerweile auch 10 Mitarbeiter und das muss man dann so in die Gedanken reinkommen. Aber wie ist denn Stefan Wiesner aufgestellt? Also nutzt du Tools, also gerade vielleicht auch um Content zu planen, was weiß ich, Trello, Meistertask, Evernote, was es da alles gibt. Nutzt du sowas?
Ja, Evernote habe ich sehr lange genutzt, aber nutze ich eigentlich, also ich habe noch einen Account, aber nutze ich eigentlich nicht mehr aktiv. Ich arbeite sehr viel mit Google Keep und das nutze ich so ein bisschen wie ein Kanban-Board. So quasi ein Ein-Mann-Kanban-Board, das kann man damit relativ gut umsetzen, dass ich so eine Wolke an Sachen, die ich mal machen will oder Ideen und so weiter, da sammle einfach und wirklich ein kleines Mini-Board da oben drin habe, wo ich gerade aktuell dran bin oder was auch die nächste Zeit dran steht. Das ist ein bisschen der Herz von meiner Planung. Dann mache ich sehr, sehr viel natürlich über E-Mail und über Kommunikation auf allen Kanälen. Office-Geschichte, ich mache noch relativ viel mit Papier. Also ich habe einen Buchhalter halt, der meine Buchhaltung macht, wo ich einmal im Monat meine Papiere alle ausdrucke und hinschicke und dann halt eben eine Abrechnung kriege. Also da kümmere ich mich sonst nicht weiter drum. Aber sonst bin ich relativ toollos im Grunde. Also sehr, sehr, sehr flexibel, sehr klein halt. Ich bin halt auch eine Ein-Mann-Bude, ne?
Ja, absolut. Absolut. Das heißt, mit Prozesse, um Dinge zu automatisieren, das spielt für dich eher sekundär eine Rolle, oder?
Eher sekundär eine Rolle, ja. Ich bin halt auch jemand, der einfach umsetzt. Wenn ich eine Idee habe, dann kommt die, entweder wird die jetzt gemacht, im Sinne von diese Woche, oder sie kommt halt in den Pool und dann mache ich es irgendwann mal. Aber das Allermeiste mache ich dann auch wirklich sofort, wenn es irgendwie reinpasst. Das heißt, ich habe eigentlich nie ein großes Backlog, sondern ich bin jemand, der wirklich abarbeitet. Ich halte nichts davon, Sachen ewig rum zu priorisieren und zu planen und
pipapo. Und zu verschieben dann auch wieder, ne?
Ja, und das kostet so viel Energie und Zeit. Mhm. Entweder ich mache es oder ich mache es nicht. Und in der Regel heißt das, ja, ich mache es.
Ja, super. Ja, absolut. Jetzt sind ja so, ich sag mal, ganz moderne, nochmal den Weg einmal zurück in die Zukunft zu richten, auch in dein Business. Kommunikation, hast du eben gesagt, ist ja auch ein ganz wichtiger Teil oder auch Interaktion mit deinen Fans, mit deinen Abonnenten. Jetzt haben sich ja in den letzten, ich sag mal, Jahren oder in der letzten Zeit schon einige, ich sag mal, Kommunikationskanäle weiterentwickelt. Messenger beispielsweise. Es gibt Messenger-Dienste. Ich weiß von Kollegen, die nutzen zum Beispiel WhatsApp auch um Interaktion mit der Community aufzubauen, um Fragen zu stellen, also um diese Kanäle einfach zu nutzen. Ist das ein Thema? Also andere nutzen E-Mail-Marketing. Viele sagen ja, die E-Mail ist tot, aber irgendwo funktioniert der E-Mail-Funnel ja hier und da doch noch. Ja. Sind so diese neuen Dinge wie Messenger-Dienste auch in deinen Gedanken, um vielleicht auch nochmal eine zusätzliche Kommunikation und Interaktion mit deinen Fans zu generieren und sie vielleicht auch nochmal über diesen Weg zu binden?
Auch das ist natürlich was, wo ich immer wieder mit Leuten spreche, was bei ihnen funktioniert, darüber nachdenke. Ich bin ja Informatiker, also ich kenne mich da ein bisschen aus. Bei mir ist natürlich ein bisschen speziell, weil ich so eine super interaktive Community habe. Ich meine, wenn ich eine Instagram-Story mache, das sehen 15.000 Leute. Warum soll ich einen Newsletter schreiben und da irgendwie einen halben Tag dran sitzen, um den gut zu machen, den dann 3.000 Leute sehen, wenn ich in 30 Sekunden 15.000 erreiche? Oder wenn ich ein Video mache, ich weiß, das sehen, je nach Thema, 10.000 bis 100.000 Leute. Und das kostet mich, je nach Thema, nicht viel Arbeit oder ein bisschen mehr Arbeit. Mit dem Blog genauso, da habe ich halt auch relativ viele Abonnenten, die das dann sofort in die Eingangsbox kriegen. Von so her nutze ich sowas eigentlich gar nicht, weil ich schon so viel kommuniziere. Ich sitze jeden Tag 3 bis 4 Stunden dran und beantworte Kommentare und Fragen und E-Mails. Und mehr Zeit möchte ich da nicht reinstecken.
Wahnsinn, wirklich 3 bis 4, das ist schon viel. Ne? Und ja, das heißt, jeden Tag. Du beantwortest wirklich jede Frage, kann man das sagen?
Oder
schaffst
nein,
du das überhaupt noch?
Nee. Ich lese jede Frage. Okay. Ich lese wirklich jede Frage. Ich lese auch jeden Kommentar auf YouTube. Und das sind sehr, sehr viele. Ich kann nebenbei mal nachgucken, wie viele. Das Problem ist, ich kriege natürlich sehr, sehr viele Fragen im Sinne von, welche Kamera soll ich mir kaufen? Und die beantworte ich schon lange nicht mehr. Wenn es eine sinnvolle Frage ist, beantworte ich die gerne, zumindest kurz oder verlinke auf ein Video oder so. Aber sehr, sehr viele Fragen sind tatsächlich nur, ich kann mir nicht entscheiden, soll ich eine Canon oder eine Nikon nehmen? Ich sage, ja, sind beide gut. Aber sonst, ich lese wirklich alles. Nur so nebenbei, ich habe im Monat nur auf YouTube 2500 Kommentare.
Wahnsinn.
Okay. Um eine Zahl zu sagen.
Ja, Wahnsinn. Ja, faszinierend. Also ich finde es super, vor allen Dingen insofern auch sehr, sehr spannend und ich danke dir auch für deine Zeit, um einfach mal so einen Einblick zu kriegen. Es gibt halt nicht den einen Weg, es gibt nicht den Königsweg zu sagen, ich möchte jetzt das und das machen und ich muss jetzt das und das planen, sondern oftmals ist es eben, das nicht eben so konkret zu planen, bis ins letzte Detail, was dann auch manchmal den Erfolg ausmacht. Und ich glaube, das ist bei dir auch, das konnte man raushören, dass nicht immer alles bis ins letzte Detail, zumindest auch nicht am Anfang geplant war, sondern einfach mal machen, das ist, glaube ich, immer so ganz wichtig. Und
ja, so ein bisschen, agil sein. Ein bisschen agil sein halt, ne? So, und so ein bisschen seine Ziele auch anpassen an Gegebenheiten. Und man muss halt hin und wieder hat man im Leben Chancen.
Und ja, die muss man und ich glaube, Disziplin, das bist du, glaube ich, ein ganz großer. Disziplin musst du haben. Und vor allen Dingen musst du auch den berühmten langen Atem haben. Ja. Vielleicht hast du noch so aus deiner Erfahrung auch jetzt raus, so zum Schluss noch ein, zwei Tipps, wo du sagst, fokussier dich, mach das. Vielleicht auch für unsere Zuhörer, wo du sagst, das hat dir weitergeholfen, um dich weiter als Unternehmer auch zu entwickeln.
Sei gut, such dir eine Nische und sei gut. Oder versuch so gut zu sein, wie du halt sein kannst und versuch vor allem besser zu werden. Ich glaube, das ist das, was meine Fans halt bei mir schätzen und merken. Ich gebe mir wirklich Mühe, besser zu werden. Und ich werde jedes Jahr ein bisschen besser, immer langsamer natürlich. Und ich sage auch sehr deutlich, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein möchte. Ich werde immer noch besser. Und ich lerne quasi immer noch fotografieren und meine Fans lernen das ein bisschen mit mir. Die mithalten wollen halt. Und ich glaube, dadurch entsteht so ein bisschen Community, weil dadurch ist ein bisschen wir. Und das ist zumindest mein Erfolgsrezept, glaube ich, dass die Fans mir abnehmen, dass ich nur einen Schritt voraus bin, weil ich ein bisschen intensiver das mache, aber nicht was Besonderes bin oder sowas, sondern halt nur fleißiger bin. Und ich glaube, dass das ist was jeder kann im Grunde, weil für irgendwas interessiert man sich ja. Wenn man sich da richtig reinkniet und immer an sich selbst arbeitet, wird man jedes Jahr besser.
Wie viele Videos produzierst du im Jahr, weißt du das?
Ja, ich habe 900 Videos produziert in 6 Jahren, also
okay.
So drei die Woche normalerweise.
Okay, Wahnsinn. Stefan, ich danke dir sehr mal für deine Einblicke. Ich glaube, das war sehr inspirierend, einfach auch mal nochmal einen ganz anderen Blickwinkel zu sehen und das zeigt auch nochmal, worauf es eigentlich ankommt. Nicht auf den absoluten Perfektionismus, sondern oftmals ist dann genau, was du sagtest, machen, Fleiß, Disziplin, den langen Atem und einfach mal machen. So das Credo, was man sich einfach mal vielleicht viel häufiger vor Augen führen sollte, als immer nur zu sagen, es muss alles bis ins letzte Detail geplant sein und man verrennt sich dann vielleicht auch oftmals. Ja. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich schaue deine Videos auch, finde es toll, auch wie du es machst. Bleib so und danke, dass du Zeit hattest.
Danke dir, Thomas. Tschüss zusammen.
So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcast@digitales-unternehmertum.de.